Herzlich willkommen von meiner Seite aus zu unserem heutigen Product Update Call und gleichzeitig auch schon mal vielen herzlichen Dank für Ihr Interesse und die damit verbundene sehr zahlreiche Einwahl. Heute freut mich sehr speziell, weil es ja doch holprige Zeiten sind und sehr volatile Zeiten aktuell. Also vielen Dank. Mit dem Konzept und der dahinterliegenden Idee unserer Product Update Calls möchten wir Sie gerne zu unseren wichtigen Strategien auf dem Laufenden halten und auch aktuelle Einblicke geben, was wir dann im weiteren Verlauf auch tun. Und insofern freue ich mich sehr, dass wir heute ein sehr spannendes Thema haben, das Thema nachhaltige Infrastruktur, also unsere wichtigen und kritischen Ressourcen, saubere Energie, Wasser und Nahrungsmittel, und ich hier entsprechend als Ihr Referent mit dabei sein darf. Mein Name ist Thomas Strimmel. Am Dialekt Hernsehshow, ich bin im Münchner Büro und Teil des Key-Account-Teams bei uns im Hause. Bevor wir dann ins Thema reinspringen, möchte ich Sie gerne noch zu unserem nächsten CIO-Markt-Update mit Helen Windischbauer und Professor Claudia Kempfert vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung einladen. Sie haben die Möglichkeit, sich ganz bequem über unsere Homepage zu registrieren und für den Call entsprechend anzumelden. Ein Verweis noch auf einen ebenfalls interessanten und spannenden Call am 15.03. Hier geht's und hier behandeln wir das Thema thematisches Investieren mit ETFs. Auch hier können Sie sich selbstverständlich über unsere Homepage entsprechend einwählen. Bevor wir jetzt ins Thema reinspringen, vielleicht nochmal kurz, was ist denn überhaupt nachhaltige Infrastruktur? Nachhaltige Infrastruktur fasst drei Themenbereiche zusammen, nämlich saubere Energie, Wasser und Nahrungsmittel. Und diese drei Themen haben, oder beziehungsweise die damit verbundenen Unternehmen, nämlich die Lösungsanbieter für die Knappheit an sauberer Energie, Wasser und Nahrungsmittel, haben sehr spannende Zukunftsaussichten. Das liegt zum einen am politischen Umfeld, zum anderen aber auch am makroökonomischen Umfeld. Es ist etwas volatiler, das wird uns auch erhalten bleiben im Jahre 2022, und die dahinterliegenden Unternehmen sind sehr defensiv, da kommen wir aber auch im späteren Verlauf noch einmal näher dazu. Der Fonds hat seit seiner Auflage Ende 2017 konsistent, unabhängig von Rotationen in Growth oder Value, entsprechend konsistent und gut performt, und insofern zusammengefasst, das politische Umfeld passt, das makroökonomische Umfeld passt und der Fonds setzt das sehr, sehr gut um. Auf der nächsten Seite, beziehungsweise auf den nächsten 2 bis 3 Seiten, würde ich gerne gemeinsam mit Ihnen den politischen Hintergrund etwas näher beleuchten, der eben, wie schon erwähnt, die langfristigen Gewinnaussichten der Unternehmen in diesem Sektor, also genau dieser Lösungsanbieter für die Knappheit der Ressourcen, saubere Energie, Wasser und Nahrungsmittel, positiv beeinflusst. Sie sehen hier schon mal, und ich würde es vielleicht anhand von 2 Beispielen auch gerne festmachen, und wieder ein Beispiel direkt mit nach Texas nehmen. Da gab es im Februar 2021, man glaubte es kaum, einen massiven Kälteeinbruch. Ich glaube, in der Spitze waren wir da bei über 30 Grad minus für eine Region, die normalerweise um diese Jahreszeit mit vielleicht irgendwo 8 bis 10 Grad lebt. Eine große Herausforderung für die Energie- und zum Teil auch Wasserversorgung. Die ist komplett zusammengebrochen, und das liegt im Prinzip, und das kann man auch auf andere Beispiele, auf andere Länder, auf andere Infrastrukturanlagen anwenden, das liegt daran unter anderem, dass wir eine völlig veraltete Infrastruktur in vielen Bereichen global in mehreren Ländern haben, diese wiederum auf deutlich mehr Menschen trifft, die wiederum länger leben. Und das in Städten, die immer größer werden. Und das würde ich zum Anlass nehmen, Sie nach London einzuladen. Und zwar, die Kanalisation in London wurde 1850 gebaut. Damals haben circa 2 Millionen Menschen in London gewohnt. Die Kanalisation wurde gebaut im Prinzip, um mit 4 Millionen Menschen umzugehen. Jetzt sind es halt ein bisschen mehr. Ich glaube, je nachdem, welches Bezirk man jetzt mit einrechnet, sind es 9 Millionen Menschen, die in London leben. Und man erwartet, dass das Bevölkerungswachstum in London, also Stichwort Urbanisierung, vorsieht, dass bis 2160 bis zu 16 Millionen Menschen in London leben werden. Was ist die logische Konsequenz? Wenn es in London auch nur Sprühregen hat, dann führt es dazu, dass die Kanalisation bzw. die darin befindlichen Abwässer überfließen und eben ungereinigt, ungefiltert die Themse dort verschmutzen, was eben einerseits zu einer Zerstörung des Ökosystems führt, andererseits natürlich auch die Wasserqualität in Mitleidenschaft zieht. Das heißt also, wenn wir die Aufmerksamkeit auf den rechten Teil dieser Folie legen und das Ganze noch einmal zusammenfassen wollen, dann haben wir eine veraltete Infrastruktur, eine wachsende Bevölkerung, immer mehr Menschen, die in Städten leben, aber auch Stichwort technologischer Wandel ist natürlich einer oder ein weiterer Treiber, der eben die Gewinnaussichten für die Lösungsanbieter genau dieser globalen Herausforderungen mit sich bringt. Technologischer Wandel, also klar auch das ganze Thema Elektrifizierung. Ich glaube, der Koalitionsvertrag sieht vor, dass wir bis 2030 15 Millionen Elektroautos haben und idealerweise wollen wir die natürlich nicht mit französischem Atomstrom betanken. Ich würde auf der nächsten Seite, um den Hintergrund sozusagen vielleicht ja nochmal etwas näher gemeinsam mit Ihnen zu beleuchten. Hier sieht man nochmal letzten Endes, das war mein erster Eindruck, als ich die Zahlen gesehen habe, was wir vor uns haben, ist eine Jahrhundertaufgabe, nichts weniger. Ich habe zum Thema Wasserwirtschaft schon, da könnte man sich zum Beispiel mal ein Unternehmen zu nennen, eine Veolia vorstellen. Ich würde vielleicht auch ein Beispiel zum Thema und zu dem Bereich Nahrungsmittel geben und machen. Nahrungsmittel, das kann zum Beispiel Farmland oder Landmanagement sein. Das heißt also, wenn ich mir als Landwirt ein weiteres Feld, weiteren Grund sozusagen nicht selber kaufen möchte, dann kann ich zu einem Unternehmen gehen und dieses Land entsprechend leasen und dann eben für den Anbau nutzen. Aber auch den anderen Weg herum, wenn ich Land habe, kann ich das entsprechend auch verkaufen. Wenn ich aus welchen Gründen auch immer, persönlichen Gründen Liquidität benötige, kann ich das Land entsprechend verkaufen und dann eben auch zurückleasen und für die tägliche Arbeit und den Anbau entsprechend nutzen. Hintergrund, ich hatte eingangs ja schon mal gesagt, makroökonomisches Umfeld, es ist volatiler, das wird es auch bleiben. Vielleicht um so ein Unternehmen auch als Beispiel mal rauszuziehen, diese Unternehmen profitieren natürlich zum einen von sehr stetigen und visiblen und langfristig planbaren Erträgen. Das ist genau das, was wir in dem Umfeld wollen. Das ist auch das, was wir am Kapitalmarkt schon seit Jahresanfang phasenweise auch letztes Jahr gesehen haben, wo eben die Fed nicht mehr alle Boote hebt, sondern wo die Bewertung wieder unser Freund ist, die Bewertung wichtig ist und man schaut sich auch stabile Geschäftsmodelle, die ein Stück weit resilienter sind. Und in dem Fall ist es sogar noch so, dass wir hier oft eine Inflationskomponente in den sehr langfristig angelegten Verträgen mit drin haben, was sich eben entsprechend auch positiv auf die Inflationserwartungen oder auf die Reaktion des Fonds bei steigenden Inflationserwartungen und damit verbundenen Zinsängsten auswirkt. Plus natürlich Land wird langfristig in der Tendenz auch teurer. Das heißt, diese Unternehmen haben langfristig planbare Erträge und Inflationsschutz plus profitieren natürlich von einem Preisanstieg bei dem damit verbundenen Land. Was mich zu dem dritten Themenbereich, nämlich der Knappheit an sauberer Energie führt und ja, nichts ist aktueller als das im Moment. Ich würde es vielleicht einmal zunächst aus einer deutschen Brille raus, Sie sehen die doch beeindruckenden Zahlen global hier im Prinzip selbst, aus einer deutschen Brille, um sich auch vor Augen zu führen, was wir vor uns haben die nächsten Jahre. Ich meine, wir haben zuerst ja im Prinzip letztes Jahr auch die Wahlen verfolgt und die jeweiligen Wahlprogramme verfolgt. Und wenn man jetzt den Koalitionsvertrag aufschlägt, ist die Energiewende natürlich auch, würde ich durchaus sagen, in einer beschleunigten Form umgesetzt worden. Man schätzt also heute, dass unser Strombedarf von vielleicht um die 500 Terawattstunden oder kWh heute 2030 auf 680 bis 750 kWh ansteigt. Das heißt also, das ist im Prinzip die Ausrichtung, das liegt zum Teil an Elektrifizierung, 15 Millionen Elektroautos, aber auch in der Industrie, wo man letzten Endes nicht mehr Kohle für die Energieerzeugung verwenden möchte. Das heißt also, wir haben insgesamt einen Anstieg innerhalb von 8 Jahren, einen deutlichen Anstieg beim Strombedarf in sehr kurzer Zeit. Aktuell, wie gesagt, haben wir um die 500 kWh, davon 50% circa, das schwankt natürlich auch, aus erneuerbaren Energien. Wir brauchen jetzt also mehr Strom und davon soll dann aber 80% aus erneuerbaren Energien kommen. Das erfordert eine massive Beschleunigung des Ausbaus beim Netz, weil auch neue Windräder ins Netz integriert werden müssen, aber beispielsweise auch Ladestationen, Ladeinfrastruktur für Autos, das ist nicht ganz so trivial. Und um auch festzustellen, wie langfristig sozusagen dieser Umbau auch angelegt ist, man hat auch Planungsverfahren, Genehmigungsverfahren entsprechend beschleunigt. Man hat gesagt, die Versorgung mit erneuerbaren Energien liegt jetzt im öffentlichen Interesse. Und um die öffentliche Versorgungssicherheit zu wettbewerbsfähigen Preisen zu gewährleisten, ist man auch an die Schutzgüterabwägung zeitlich befristet rangegangen. Das heißt also, der Ausbau für erneuerbare Energien, bis Klimaneutralität erreicht ist, hat hier Vorrang. Das heißt also, man sagt, 2% der Landflächen werden mit Windrädern bestückt. Das heißt, der Staat darf und wird, wann immer er will und wo immer er will, Leitungen legen oder Windräder bauen. Ich finde es durchaus beeindruckend, wie stark man an dieses Thema rangeht, und das unterstreicht natürlich auch wieder, wie ich es eingangs erwähnt habe, Lösungsanbieter für die Knappheit an dieser sauberen Energie werden langfristig angelegt, genau davon profitieren. Letzten Endes hat es die sehr tragische Situation in der Ukraine noch mal verschärft. Wir wollen unabhängiger von der russischen Energie werden. Robert Habeck hat in dem Zusammenhang auch noch einmal 200 Milliarden angekündigt, und das sind im Prinzip genau die Investitionen, von denen Lösungsanbieter hier profitieren. Man muss fairerweise sagen, die Dekarbonisierung und der Umbau unserer Wirtschaft wird nicht für jedes Geschäftsmodell ein Erfolg sein. Wenn ich im Bereich Dieselmotoren unterwegs bin und da eine Werkstatt betreibe, dann würde ich nicht in neue Kapazitäten investieren. Das heißt, in der Summe ist das jetzt zunächst mal wirtschaftlich gesehen nicht für alle ein Gewinn. Und in einem niedrigen Wachstumsumfeld, mit dem wir uns ja aktuell ausgesetzt sehen, ist das ein Segment, wo wir überzeugt sind, dass diese Unternehmen, aber ich habe später auch nochmal ein Beispiel dabei, überproportionale Wachstumsraten und dementsprechend Gewinnentwicklung mit sich bringen können. Zusammengefasst, um das politische Umfeld sozusagen noch einmal zu beleuchten. Wir haben die Punkte, glaube ich, haben wir weitgehend auch besprochen. Wir haben Städte, die zu groß sind. Wir haben die Bevölkerung, die wächst. Wir haben heute 7,7 Milliarden Menschen auf der Welt. In 2050 werden es 9,7 Milliarden Menschen sein, die mehr Strom nachfragen, mehr Wasser nachfragen, aber auch mehr Nahrungsmittel logischerweise. Auch die Nachfrage nach qualitativ hochwertiger Ernährung steigt. Wenn man aber die Zahl des Wachstums von 2 Milliarden bis 2050 nochmal runterbricht, dann wächst die Bevölkerung im Jahr um 70 Millionen Menschen. Das ist die Größe von Großbritannien jährlich. Und das ist natürlich ein Treiber für die genannten Bereiche Energie, die kritischen Ressourcen, Energie, Wasser, aber auch Nahrungsmittel. Aber vielleicht auch, um die politische Brille dann gemeinsam abzuschließen, Biden will in der nahen Zukunft 30 Gigawatt erneuerbare Energien ausbauen. Ich glaube, im November war es, dass das Infrastrukturpaket in Höhe von über 500 Milliarden veranschlagt worden ist, wobei in der Vergangenheit es auch vorher schon Pakete gab, sodass insgesamt in den USA circa 1 Billion investiert wird in diesen Bereich. Wir sehen aber auch Ziele, dass China im Prinzip 2030 den Höhepunkt beim Ausstoß von Emissionen erreicht haben will. Und ja, in China werden noch Atomkraftwerke, aber auch Kohlekraftwerke gebaut, um das schnelle Wachstum oder das dynamische Wachstum mit Energie oder die notwendige Energieversorgung sicherzustellen. Aber gleichzeitig investiert man auch auch dynamisch und schnell in Windkraft, um dann ab 2030 im Prinzip die Dekarbonisierung einzuleiten. Also wir sehen das nicht nur in Europa, Stichwort auch Green Deal, wir sehen es auch in den USA, wir sehen es in China, sodass das kein kurzfristig angelegter Modetrend ist, sondern eine Entwicklung, die uns in den nächsten 10, 20 Jahren, also über Dekaden beschäftigen wird, und auch die Gewinnaussichten der dahinterliegenden Unternehmen, der Lösungsanbieter für die Knappheit an sauberer Energie, Wasser und Nahrungsmittel positiv beeinflusst. Ich habe es eingangs schon gesagt, was verbirgt sich aus unserer Sicht hinter einem nachhaltigen Infrastrukturportfolio? Das ist eben im Prinzip genau das, was traditionelle Infrastruktur nicht mehr ist. Insofern sind wir hier auch in einem Sonderzyklus gegeben den Investitionen, die ich gerade genannt habe. Wir glauben, dass der Produktlebenszyklus, wenn man es so bezeichnen möchte, von traditioneller Infrastruktur, wo wir Öl finden, wo wir Gas finden, wo wir Flughäfen finden, Mautstraßen etc. pp., Autobahnen, der Höhepunkt überschritten ist. Das heißt also, hier haben wir nicht mehr die hohen zu erwartenden Wachstumsraten. In den Bereichen, die ich gemeinsam mit Ihnen vorher skizziert hatte, haben wir genau das, nämlich Unternehmen, die von den massiven Investitionen profitieren. Dabei ist es natürlich auch wichtig, dass wenn man das richtige Thema, nämlich nachhaltige Infrastruktur, investiert hat, dass man es dann sozusagen auch mit dem richtigen Fonds macht, der die Möglichkeit hat, auch die Unternehmen zu identifizieren, die hier entsprechend Lösungen anbieten können und nicht wieder die großen Mischkonzerne mit drin sind. Aber da komme ich später auch nochmal drauf, wenn wir den Fonds gemeinsam beleuchten, wie wichtig das dann auch in der Umsetzung entsprechend ist. Das Ziel des KBI Global Sustainable Infrastructure Fonds ist ganz klar, eine Investition in nachhaltige Infrastruktur, in Lösungsanbieter für die Knappheit an sauberer Energie, Wasser und Nahrungsmittel, deren, und das ist das Wichtige dabei, Aktienkurs im heutigen Umfeld das Wachstumspotenzial der nächsten Jahre nicht widerspiegelt. Also Sie sehen schon, wir sind von einer Stilperspektive weniger growth-lastig als andere. Das sind gerade, wenn man auch die Themen erneuerbare Energie mit im Portfolio hat. Man sieht es auch an der, würde ich sagen, sehr resilienten Performance year to date, wo wir nur bei minus 3,6 sind, was, glaube ich, sehr, sehr stark ist in dem Umfeld. Aber auch letztes Jahr mit einer Performance von um die 26% sehr wettbewerbsfähig. Insgesamt haben wir maximalen Schwellenländeranteil von 20%. Ziel ist auch eine attraktive Dividendenrendite, die liegt aktuell sogar bei 3,2%. Der Fonds, und das basiert so ein Stück weit zum einen natürlich auf dem disziplinierten Investmentprozess, zum anderen aber natürlich auch gegeben der defensiven Natur der dahinter befindlichen Unternehmen, eben mit stabilen, vorhersehbaren Cashflows, wenig Zyklizität. Das heißt, im Vergleich zum weltweiten Aktienmarkt haben wir da auch ein sehr gutes Upside-Downside-Capture. Heißt also, wenn der MSCI World steigt, sind wir da mit 70% dabei, wenn er fällt, nur mit 60%. Das ist das, was ich eingangs auch nochmal gemeint hatte, mit die Strategie passt zum politischen Umfeld, die passt aber auch zum makroökonomischen Umfeld, und der Fonds mit 5 Morningstar-Sterne setzt es entsprechend attraktiv und gut um. Hier sehen wir unser Investment-Universum. Ich würde vielleicht da nochmal drauf eingehen, weil es eben aus meiner Sicht sehr, sehr wichtig ist. Man kennt ja auch thematische Fonds, wo man dann auf die Top 10 schaut und dann findet man, ich mache jetzt vielleicht einfach mal ein konkretes Beispiel, Thema eben erneuerbare Energie, ist ja saubere Energie, ist ja auch ein Themenbereich bei uns im Fonds. Und als Lösungsanbieter sehen Sie dann sozusagen in den Top 10 wieder eine General Electric. Das ist natürlich vergleichsweise unattraktiv, weil der Umsatzanteil von General Electric im Bereich Windkraft liegt bei um die 10% oder sogar leicht darunter. Das heißt also, der Aktienkurs wird von vielen Dingen beeinflusst, aber nicht von dem Thema, welches Sie identifiziert haben. Und deswegen ist KBI hier auch ein Stück weit unique, das Universum zu bauen und zu definieren, wer ist denn überhaupt ein Lösungsanbieter. Und das ist an ganz klaren Kriterien festgemacht. Ein Lösungsanbieter für die Knappheit an sauberer Energie, Wasser, Nahrungsmittel ist es dann, wenn er das Angebot substanziell erhöht, die Nachfrage reduziert, die Qualität deutlich verbessert oder Infrastruktur betreibt oder ausbaut. Und da gibt es auch im Prinzip konkrete Umsatzgrenzen, an denen wir das festmachen. Ein Unternehmen ist entweder Marktführer in einem Land, in einer Region oder in einer Nische oder generiert deutlich über 50% bzw. über 50% des Umsatzes mit dem entsprechenden Thema. Das heißt also, man hat hier auch in der Umsetzung wirklich den Zugang genau zu diesem Bereich. Das Portfolio teilt sich wie folgt auf. Da würde ich Sie aber dann auch auf die Portfolio-Charakteristika sozusagen auf der nächsten Seite mitnehmen, aber vorher gerne auch nochmal auf die Zahl rechts unten, die ich finde sehr prägnant und zeigt oder unterstreicht auch noch einmal die Stabilität, die wir im Fonds haben, nämlich 80% des Portfolios sind im Prinzip Unternehmen, die langfristige Verträge haben, stabile Cashflow. Da kann man sich zum Beispiel auch Netzbetreiber wie eine E.ON hier in Deutschland vorstellen, kombiniert mit einer Wachstumskomponente. Das war im Prinzip auch der Bereich, der im letzten Jahr sehr positiv zur Performance beigetragen hat. Im Wesentlichen haben aber alle positiv beigetragen, gute Nachricht, nämlich Infrastrukturinvestitionen. Das heißt, Sie haben einen Teil im Portfolio, der eher stabil ist, der eher langweilig ist. Das sind solide Unternehmen mit planbaren Erträgen. Und wir haben aber auch Unternehmen, die aufgrund der anstehenden Investitionen auch überproportionales Wachstum aufweisen. Hier sieht man es noch einmal sehr, sehr schön. Der Fonds umfasst in der Regel 30 bis 60 Aktien. Das ist also ein konzentriertes, aber auch diversifiziertes Portfolio. Wir haben einen sehr hohen Active Share, das heißt also, das eignet sich auch hervorragend zur Diversifikation. Der ist bei deutlich über 90%. Das heißt, nur wenige Titel im Fonds finden sich auch in den traditionellen Indizes wie dem S&P 500, Eurostoxx etc. pp. Wieder. Die Dividendenrendite liegt bei 3,2, da hatten wir vorher schon drüber gesprochen. Die Bewertung ist hier nicht mehr ganz up-to-date, ich habe die von heute mit dabei. Also die Bewertung im Fonds ist heute beim Kurs-Gewinn-Verhältnis von 18, während wir im MSCI World bei 20 sind, was im Übrigen auch seit Auflage der Strategie kontinuierlich der Fall war, dass wir eine niedrigere Bewertung hatten als im Vergleich der globale Aktienmarkt. Das Beta liegt bei 0,8 und ja, damit kann man so ein Zwischenfazit ziehen. Sie investieren in einen Fonds, der günstiger ist als der MSCI World, eine Dividendenrendite hat, die nahezu doppelt so hoch ist, eine 3-Jahres-Volatilität, die bei 13,8 versus MSCI World 15,4 niedriger ist, und ein Beta bei 0,8, was vielleicht im aktuellen makroökonomischen Umfeld durchaus attraktiv ist und attraktiv sein kann. Ich hatte eingangs ja auch gesagt, wir wollen Sie hier gerne auf dem Laufenden halten. 2021 hatten wir ein gutes Jahr wieder mal. Ich habe auch gesagt, dadurch, dass wir einen sehr disziplinierten Investmentprozess haben, der stark auf Bewertungen achtet, sind wir da weniger anfällig für Rotationen in Growth oder aus Growth in Richtung Value. Wir haben im Prinzip die drei Bereiche Versorger, Profiteure von Infrastrukturinvestitionen und Asset Owner. Die haben wir uns ja gemeinsam vorher angeschaut. Asset Owner wäre zum Beispiel das Thema Farmland. Versorger sind mit 50% also die am stärksten gewichtete Gruppe oder Subsektor. Infrastruktur und Asset Owner mit je 20 bzw. 25% allokiert. Das war vergleichsweise stabil über das letzte Jahr. Ich hatte es eingangs schon erwähnt, die beschriebene Wachstumskomponente hat sich hier auch in der Performance-Attribution wiedergespiegelt. Das heißt, die Profiteure von Infrastrukturinvestitionen haben den größten Beitrag zur Performance geliefert, während Asset Owner und Versorger mit 20 bzw. 27% Performance auch sehr marktgerecht, wir haben ja keine Öltitel mit drin, logischerweise liegt in der Natur der Sache, sodass wir insgesamt wieder mal eine sehr wettbewerbsfähige Performance relativ zum globalen Aktienmarkt, aber auch zur Benchmark, dem Infrastrukturindex, aber auch absolut zeigen könnten. Was haben wir jetzt gemacht? Das Jahr 2021 war ja ein durchaus bewegendes für viele Sektoren, unter anderem auch für erneuerbare Energien. Und Sie wissen ja, wie das ist, ein gutes Unternehmen ist nicht immer zwingend und zu jedem Zeitpunkt auch ein gutes Investment. Seit Jahresanfang, beziehungsweise wenn man sich das letzte Jahr noch einmal anschaut und zurückgeht, eine Firma, die wir ins Portfolio aufgenommen haben, Sie sehen hier weltgrößter Eigentümer und Betreiber von Offshore-Windkraftanlagen. Wir reden über die Ørsted, die wir hier im Portfolio haben. Mittlerweile, 2020, hatte Ørsted einen sehr, sehr starken Kursverlauf. 2021 hat sich der Titel Zinsängste, Kapitalkosten etc. halbiert. Und damit war für uns die Bewertung wieder attraktiv. Das heißt, wir haben uns hier zum Jahresanfang entschlossen, eine Position aufzubauen. Ørsted ist, wie Sie hier sehen können, der größte Betreiber bzw. auch Eigentümer von Offshore-Windparks. Das ist ein ganz klassisches Beispiel für Unternehmen, die von dem ganzen Thema Nachhaltigkeit, Dekarbonisierung als Unternehmen sozusagen langfristig auch von den staatlichen Investitionen, die damit einhergehen und einhergehen werden, profitieren und welches Potenzial die haben. Ørsted ist ganz klassisch von Öl und Gas sozusagen weggegangen, beziehungsweise hat damit begonnen, hier zu deinvestieren, sodass es heute wirklich ein Pure Play, ich darf den Begriff von vorher nochmal aufgreifen, im Bereich Wind ist, der führende globale Versorger aus erneuerbaren Energien mit dem Ziel Net Zero 2025. Und was ganz interessant ist, und darauf würde ich auch noch eingehen, weil das im Rahmen vom Investmentprozess eben auch sehr, sehr wichtig ist, wenn Sie dem Fonds eine Stilanalyse unterziehen, sehen Sie, dass wir hier sehr ausbalanciert sind. Das liegt eben auch an der Bewertungssensitivität. Der Unternehmenswert zum operativen Gewinn bei Ørsted ist von einem Multiple von 20 auf 14,5 gefallen. In den nächsten 6 Monaten erwarten wir eine Verauktionierung von 30 Gigawatt an Windkraft. Und Ørsted ist hervorragend positioniert, um hier den ein oder anderen Vertrag auch zu kriegen. Wir gehen davon aus, dass sich das bis 2030 in einer jährlichen Gewinnsteigerung von 10% widerspiegeln wird. Wir haben hier natürlich auch ganz klassisch und transparent Ausschlusskriterien. Die sehen Sie hier selber mit Kohle, Tabak, logischerweise kontroverse Waffen, aber auch Verstöße gegen den UN Global Compact. Ich würde das sozusagen direkt noch einmal mit dem Investmentprozess kombinieren. Wie ist unser Investmentprozess aufgebaut? Sie sehen hier die für uns fundamental wichtigen Bereiche. Das heißt, wir würden damit beginnen zu sagen, was ist denn das Thema, das entsprechende Universum definieren und dann tatsächlich ganz normal bottom-up Research betreiben. Die Portfoliokonstruktion sozusagen basiert eben dann auf den Ergebnissen. Welche Strategie hat dieses Unternehmen? Wie ist die Marktpositionierung? Wie ist die Unternehmensführung? Und daraus wird dann ein fairer Preis, ein fairer Aktienkurs abgeleitet und dann auch noch einmal geschaut, was ist die Chance? Also es gibt hier additiv sozusagen auch ein Tool, das wir verwenden, um festzustellen, ist die Chance für dieses Investment im Worst Case bzw. im Best Case höher als das Risiko im Worst Case. Und wenn die Gewinnchance sozusagen höher ist als der Worst Case, würden wir dieses Unternehmen aufnehmen. Und genau diese Bewertungsdisziplin auch im Investmentprozess spiegelt sich eben auch in dem asymmetrischen Chance-Risiko-Verhältnis, in der Volatilität, die niedriger ist als der globale Aktienmarkt wieder, aber auch in dem Beta, das bei unter 1 ist. Hier abschließend, ich habe es auch schon immer erwähnt, nochmal die Performance seit davor, gibt es seit 2017, wie gesagt, relativ zum Aktienmarkt global, aber auch zur Benchmark, haben wir immer eine sehr konsistente Performance auch geliefert, was eben dazu führt, dass der Dreijahresertrag oder die Dreijahresrendite ein Schnaps höher ist oder vergleichbar mit MSCI World, das Risiko ein bisschen niedriger, die Dividendenrendite nahezu doppelt so hoch. Und ja, insofern passt das aus unserer Sicht, sowohl wie erwähnt, aus einer politischen Brille heraus. Wir erwarten über die nächsten Jahre, und das ist eben kein Modetrend, der gekommen ist und aber auch bald wieder verschwinden wird, sondern der Umbau unserer Wirtschaft zu einer klimaneutralen wird uns über einen sehr langen Zeitraum beschäftigen. Es ist eine Jahrhundertaufgabe, das zu adressieren, aber auch nochmal in den Gesamtkontext eingepackt. Generell die veraltete Infrastruktur mit den dafür notwendigen Investitionen wieder auf Vordermann zu bringen. Von daher gehen wir davon aus, dass Lösungsanbieter, die genau diese Herausforderungen adressieren, nämlich, wir hatten es gemeinsam besprochen, eine steigende Weltbevölkerung jährlich um die Größe von Großbritannien oder die Einwohnerzahl Großbritanniens, Elektrifizierung, also mehr Nachfrage nach Strom, die Herausforderungen, die der Klimawandel für das Stromnetz mit sich bringt. Also das sind die großen Herausforderungen, die uns lange beschäftigen werden. Und wir glauben, dass die Lösungsanbieter in diesen Bereichen und deren Gewinnaussichten vor allem langfristig sehr attraktiv sind. Damit darf ich mich sogar einigermaßen pünktlich für Ihre Aufmerksamkeit ganz herzlich bedanken. Wir als Team von Amundi stehen natürlich für Ihr Feedback, für Ihre Fragen jederzeit sehr gerne zur Verfügung. Und genau, kommen Sie da jederzeit gerne auf mich zu. Ich sehe hier noch eine Frage, und zwar bezüglich Paket Joe Biden. Sie haben natürlich vollkommen recht, es ist nicht die komplette Summe umgesetzt worden, aber ein Teil konnte mit auf den Weg gebracht werden und ist vom Repräsentantenhaus auch genehmigt worden. Insofern unterstützt es noch einmal das, was ich zum politischen Umfeld gesagt habe. Auch Joe Biden möchte da zum einen in Infrastruktur, aber eben auch 30 Gigawatt in erneuerbare Energien und die entsprechenden Kapazitäten investieren. Ja, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Hat mich sehr gefreut, dass wir uns auf dem Wege gehört haben. Und wenn Sie Fragen haben, Rückmeldungen haben, kommen Sie jederzeit gerne auf das Amundi-Team zu. Wir freuen uns drauf. Bis dahin, alles Gute und auf Wiederhören.